Beate hat das in der Einleitung schon gesagt. Es ist ein besonderer Text, an dem wir uns heute orientieren werden. Und wir schließen uns an unsere Geschwister der evangelischen Landeskirchen. Da ist dieser Text vorgegeben. Und wir springen mit dem Text über 2500 Jahre zurück zu diesem Propheten Hesekiel. Er lebte etwa 597 vor Christus. Lange Zeit ist es hin. Und in seinem Leben war, bevor diese Ereignisse, die hier berichtet werden, beschrieben sind, eigentlich alles gut. Er war Sohn einer Priesterfamilie und insofern war die Karriere vorgezeichnet. Als Sohn wirst du auch Priester, geistlicher Würdenträger. Würdest also irgendwo in dem Tempel Dienst tun, schauen, wie die Menschen ihre Opfer bringen, ihnen dabei helfen, Segen zusprechen, gelegentlich in das Heiligtum hereingehen und heraus und, ich denke, ein gutes Leben haben. Leider hatte dieser Mensch Hesekiel mit dem Volk Israel ein großes Problem. Er lebte nämlich nicht mehr in Israel. Es gab ein Problem mit dem Volk und deswegen, ihr kennt das aus der Geschichte, wurde es deportiert nach Babylon. Und der Bericht und dieses Kapitel, über das wir heute nachdenken werden, spielt in der Fremde, wo sich dieser junge Mann mit etwa 25 Jahren orientieren musste, die Karriere hin, was soll ich als Priester hier machen, wo doch kein Tempel da ist. In einem Volk, das den Anspruch hat, Volk Gottes zu sein und in die Verbannung geführt ist. Und so ist über diesem zweiten Kapitel eben die Überschrift, das Predigtthema von Gott entfremdet und doch nicht vergessen, von mir gewählt worden. Du kannst es natürlich genauso wie in den biblischen Texten die Berufung des Hesekiels nennen, aber wo geht es darum? Dieser Hesekiel wird vom Priester zu einem Propheten berufen. Und damit ihr die Dramatik des Textes, den ich gleich lesen und euch auch zeigen werde, noch ein bisschen versteht, dass das einfach kein Hirngespinst von ihm ist, so viel, wenn ihr auch selber irgendwo in der Bibel Kapitel lest, meine große Empfehlung, schaut, was steht vielleicht in einem Kapitel davor und vielleicht auch danach, dass ihr wisst, wo ist das eingebettet. Nun bei diesem Hesekiel so viel, bevor wir die große Einbettung machen, er war dort in der babylonischen Gefangenschaft und die von euch sich so ein bisschen im Alten Testament auskennen, wissen, da gab es auch so ein paar andere, da gab es einen Jeremia, da gab es einen Daniel, da gab es irgendetwas von 70 Jahren, die sie dort bleiben sollten. Also er war nicht so ganz alleine dort, er war mit den anderen dahin verschleppt. Und was macht ein Priestersohn, der Gott sucht in der Fremde? Ihr kennt das vielleicht auch aus dem Neuen Testament. Er ging zum Fluss. Vielleicht hatte er dort seine stille Zeit, seine Gebetszeit. Es gab ja keinen Tempel. Ich weiß es nicht. Und an diesem Fluss im Kapitel 1 wird von einer enormen Vision, einer Show etwas beschrieben. Ganz klar, es ist nicht nachts, es ist kein schlechter Traum. Er sieht vier lebendige Wesen mit Flügeln bedeckt, unter ihnen Räder, die in jede Richtung gehen können, also keine Kugeln. Es wird von Speichen beschrieben. Die Wesen haben vier Gesichter in jede Richtung und über ihnen ist eine große Platte und es ist wieder Regenbogen da und auf der Platte. Oben drüber ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist der Ausgangspunkt. Ich glaube, dieser junge Mensch ist total berührt und der muss sich jetzt erstmal orientieren und dann hörte er, was wir jetzt lesen aus Hesekiel 2, verschiedene Verse bis zum Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Er, und das ist Gott, sagte zu mir, Stell dich auf deine Füße, Menschensohn. Ich will mit dir reden. Als er das zu mir sagte, kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Und ich hörte den, der mit mir redete. Er sagte zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den abtrünnigen Söhnen Israels, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Sie und ihre Väter sind immer wieder von mir abgefallen, bis zum heutigen Tag. Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst zu ihnen sagen, so spricht Gott, der Herr. Ob sie dann hören oder nicht, denn sie sind ein widerspenstiges Volk. Sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war. Du aber, Menschensohn, höre, was ich zu dir sage. Sei nicht widerspenstig wie dieses widerspenstige Volk. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Und ich sah, eine Hand war ausgestreckt zu mir. Sie hielt eine Buchrolle. Er rollte sie vor mir auf. Sie war innen und außen beschrieben und auf ihr waren Klagen, Seufzer und Weherufe geschrieben. Er sagte zu mir, Menschensohn, iss, was du vor dir hast, iss diese Rolle. Dann geh und rede zum Haus Israel. Ich öffnete meinen Mund und er ließ mich die Rolle essen. Er sagte zu mir, Menschensohn, gib deinem Bauch zu essen, fülle dein Inneres mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Ich aß sie und sie wurde in meinem Inneren süß, in meinem Mund süß wie Honig. Das ist die prophetische Berufung. Die prophetische Berufung, die der Hesekiel bekommt. Ein Priester wird zum Prophet. Er hat eine große Show gehabt, er hat etwas gesehen und hört diese Stimme. Und mit dem, was er dort hört, merkt er sehr deutlich, dass Gott dieses Volk kritisiert. Gott fordert Glaubensschritte, Gott fordert zunächst einmal von dem Hesekiel, dass er aufsteht und hört. Ist das leicht? Für uns ist das leicht und wir reden davon, dass wir auf Augenhöhe mit jemand anderem reden. Aber jetzt, was ich euch skizziert habe, diese große Vision, diese große Show, die er hatte von großen, mächtigen Wesen, wo klar war, er hat nicht schlecht geschlafen. Das war kein Albtraum, da ist irgendetwas in der unsichtbaren Welt, was ihm plötzlich sichtbar wurde. Eine große Macht, eine große Herrlichkeit Gottes. Und die meisten Menschen, die so etwas sehen und erschrocken sind, fallen nieder und sagen, oh Gott, ich vergehe, besser nicht hinschauen. Und es mag ihm so gegangen sein, wie dir und mir, wenn wir ergriffen sind von der Heiligkeit und Größe Gottes und dann kommt dieses Wort, dass er aufstehen soll. Aufstehen und hören, auf Augenhöhe erhoben sein. Und die große Hilfe, dass der Heilige Geist ihm aufrichtet, dass er stehen kann. Und er merkt, und so wird er das auch hier beschreiben in dem Text, da ist Größeres, was in ihm wirkt, wenn er sich darauf einlässt, da ist Stärkeres da. Ohne den Heiligen Geist ist das nicht möglich. Und die bewusste Haltung von dem Hesekiel ist es, ich möchte hören, ich möchte da dranbleiben. Ich habe etwas Wunderbares gesehen, aber ich ahne, es ist nicht alles. Und dann spricht Gott über eine neue Sendung sofort. Und er sagt ihm, ich sende dich. Sein Priesteramt, was er bisher getan hat, reicht nicht aus für das, was Gott mit ihm jetzt vorhat. Gott will etwas Neues geben und er hat ihn ausgesucht. Weißt du, das ist keine Bewerbung von ihm gewesen. Ist ja cool, was ich hier sehe, könnte ich da auch mal irgendwas mitmachen. Er war viel zu ergriffen davon. Und ja, wir haben es vorhin gehabt hier wie bei dem Technikteam, da dürft ihr euch bewerben und sagen, ich möchte hier gerne mitmachen. Hier in diesem Text war es anders, da hat auch Gott nicht gesagt, wer möchte gerne hier mitmachen. Das gibt es an anderen Stellen tatsächlich in der Bibel. Hier hat Gott ihn berufen, ist auf ihn zugegangen. Das ist eine klare und deutliche Berufung, eine Anfrage, ein Auftrag Gottes. Und Gott erwartet von diesem Hesekiel sehr deutlich, sich nicht an dem Beispiel des Volkes zu orientieren. Er wartet und sagt, sei nicht widerspenstig wie das Volk. Es ist schon mal krass, was Gott über sein Volk sagt. Und es ist noch viel anstrengender für den, den er beruft. Denn, Hand aufs Herz, wir orientieren uns doch aneinander. Wir schauen, wie unser Umfeld tickt, wir schauen, wie man in der Gemeinde tickt, wir schauen darüber, was so ein bisschen normal und Mainstream-mäßig ist. Hesekiel soll sich nicht am Volk orientieren. Die Wahrnehmung, die Orientierung gilt nicht dem Üblichen. Und Gott erwartet ein Mitmachen. Gott erwartet nicht nur, dass Hesekiel sagt, okay, dann nehme ich das mal so hin, dass das, was das Volk hier so tut und was es auslebt, schlecht ist und dass ich irgendwas anderes machen muss und ich überlege mir mal, wie das geht, sondern Gott wird hier ganz plötzlich konkret, indem er ihm sagt, ich werde dir etwas zu essen geben. Er möchte Gott, dass Hesekiel mitmacht und sagt erstmal, öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Ja, das war vorhin auch schon wieder etwas mutig, iss, was ich dir gebe und du hast es gegessen, dieses Wort schön und hast das verinnerlicht. Hesekiel wusste noch gar nicht, kommt dort das Wort schön oder kommt was anderes, was gibt Gott ihm, was soll er verinnerlichen. Das eine ist nur klar, mit dem Reden Gottes kam für ihn gleich ein Test. Öffne deinen Mund. Es war eben nicht so, dass Gott dorthin ging und sagte, ich rede jetzt mal und dann setz dich mal hin und überleg mal und denk mal nach. Und in 3 Wochen sprechen wir nochmal, ob du vielleicht bereit wärst, ein bisschen was für mich zu tun. Nein, er sollte gleich etwas tun und gleich etwas, was nur in der persönlichen Beziehung zwischen ihm und Gott stand, was zunächst mal keine Auswirkung auf andere Menschen hatte. Gott erwartete das Mitmachen, das Umsetzen, den Test, den er gibt. Das ist eine Glaubensherausforderung und wo immer Menschen zu einem prophetischen Dienst oder Amt berufen werden, wird es diese Glaubensherausforderungen und Schritte geben, die in einem Leben unterschiedlich sind als in dem Leben eines anderen. Diese Buchrolle, über die dort geschrieben ist, ist ein persönliches Zeichen und erwartet eben diesen persönlichen Glaubensschritt. Er muss dort mehrere Sachen mitmachen mit der Rolle. Er muss sie sehen. Er muss sie geöffnet bekommen. Das muss man sich so vorstellen. Ihr wisst das, dass früher diese Rollen, ich nehme mal hier dieses Papier, die waren ja so zusammengerollt, nicht? Und wenn das so zusammengerollt ist, dann kannst du gar nicht sehen, was da drauf ist. Du weißt nur, irgendwas wird da drin geschrieben sein. Vielleicht leuchtet das wie in diesem Papier hindurch. Und er war noch nicht mal selber in der Lage, diese Rolle zu öffnen. Sie wurde ihm geöffnet. Und dann, und da sieht man, dass er eben ein gebildeter Mensch war. Er konnte sehen, dass da irgendetwas drauf geschrieben war. Er bekam diese Rolle geöffnet. Das heißt, im Gehen, im Annehmen des Geforderten ist auch Hilfe da für Hesekiel, ist für jeden von euch, wenn ihr Glaubensschritte zu tun habt, Hilfe da. Ihm wurde diese Rolle geöffnet. Und dann war er wieder gefordert. Denn nachdem die Rolle geöffnet war, konnte er sehen, Mensch, da stand ja irgendwas drauf. Und dann fing er an, das zu lesen. Er musste sich also auseinandersetzen mit dem, was da drin steht und was ziemlich klar war, weil diese Rolle vom Himmel kam, dass es eine Rolle war, die Gott geschrieben hatte. Das müssen wir uns einfach mal kurz vorstellen und innehalten. Es ist nicht nur Gott, der zusieht und miterlebt, was das Volk getan hat und was er kritisiert, sondern er schreibt sein Leiden auf. Hast du das eigentlich auch mal gemacht? Da, wo du leidest, da, wo du Nöte hast? Wir kennen das ja manchmal, dass man auf Zettel sein Leiden aufschreibt und das unter das Kreuz bringt und abgibt. Es ist schon eine Hilfe, das loszulassen und niederzuschreiben. Es kann aber auch irgendwo wie ein Fluch sein, weil man sich ja immer an das Negative erinnert. Unser ehemaliger Bundessekretär Arthur Schmidt hat ja davon erzählt gehabt, als er in einer Gemeindebesuch war und mit der Gemeinde sprach, dann, was habt ihr hier und dort in euren Akten und Ordnern? Dann kam er zu einem Briefumschlag, der verklebt und zugeklebt war, und da hatte jemand draufgeschrieben, hier sind die Unterlagen von einem großen Streit, den wir in der Gemeinde hatten. Wir haben uns versöhnt, wir haben gesagt, das ist alles vergeben und vergessen. Aber für den Fall, dass es doch noch einmal wieder aufkeimt, habe ich die Sachen hier alle behalten und wir können aufmachen und alles nochmal nachlesen. Manchmal scheint es ja so mit diesen ganzen Sachen, die wir uns aufschreiben, dass wir sie nicht endgültig loslassen. Gott trägt dir das nicht so lange nach und auch seinem Volk, aber es hat ihn so stark bewegt, dass er das in Worte fassen wollte. Und diese Worte des Klagens, des Leidens wollte er, dass das Hesekiel verinnerlicht. Und darum gab es dieses große Wunder, dass er es aufessen sollte. Diese Schriftrolle. Normalerweise isst man kein Buch. Und das waren halt Buchstaben, ein Gebäck, was man essen konnte. Keiner hat dir Papier oder Pappe gegeben zum Essen. Hesekiel aß es und Glaube, sein Glaube schreckte vor dem Unüblichen nicht weg. Er war ergriffen, er berät sich nicht, er wusste, das kommt von Gott und Gott hatte es gegeben, dass er dort das essen konnte und dass es sogar süß in seinem Bauch war. Prophetische Berufung und klare Worte Gottes gehen immer ins Herz und werden verinnerlicht, und ob du zum Propheten berufen wirst oder nicht, kann ich dir nicht sagen, aber dass Gott zu dir sprechen wird, da bin ich mir sehr sicher. Und auch dort gilt es, diese Worte aufzunehmen und zu verinnerlichen. Er als Prophet musste sie essen, damit es so in ihm auch verinnerlicht ist und sich vergewissern, dass er sie ausleben und aussagen konnte. Und dann kam ja diese große, fast schon brutale Kritik Gottes an seinem Bundesvolk. Das Volk Israel war ein Bundesvolk und Gott hatte mehrfache Bünde mit dem Volk geschlossen. Der erste Bund mit Noah und dann gab es mit Abraham und mit den Patriarchen. Der letzte Bund übrigens mit uns als die Nachfolger Jesu Christi, der neue Bund im Blut Jesu, sagen wir, wenn wir Abendmahl feiern. Gott hat gesagt, ich verbinde mich mit euch, ich strecke meine Hände aus. Und das ist mein Teil und Gott steht zu seinem Teil. Das Volk stand nicht dazu. Gott hält seinen Teil, aber das Volk nicht. Und Gott spricht und klagt das Volk an. Gott beschreibt, was dort war. Er sagt zunächst mal, es sind abtrünnige Söhne. Das heißt, die Beziehung ist gestört. Sie haben sich aufgelehnt gegen den Bundespartner, den Gott Israels, den Gott Jahwe, der da ist. Sie haben also die Ordnung gestört, weil Gott größer ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du abhängig Beschäftigter in einem Unternehmen bist und dich gegen deinen Chef, deine Chefin stellst. Wird nicht lange gut gehen. Ihr müsst euch irgendwie einigen. Hier stellt sich das Volk aber nicht gegen irgendeinen Chef, sondern gegen Gott, seinem Schöpfer und seinen Bundespartner. Und dann sagt er, sie sind wiederholt abgefallen von Gott. Das heißt, es ist eine ausdauernde Störung. Es ist nicht nur mal und ach, jetzt war ich irgendwo verkehrt und kehre wieder um, sondern es ist dauerhaft. Und dieses Dauerhafte führte zum Schluss dazu, dass Gott kritisiert, sie haben ein trotziges Gesicht. Weißt du, mit deinem Gesicht kannst du ja sehr viel ausdrücken. Ich sehe das jetzt im Augenblick bei den ganzen Wahlplakaten, die hier herum sind. Also die meisten lächeln freundlich von dem Plakat, ne? Sollen Sympathieträger sein. Da gibt es immer irgend so ein paar Texte dabei, wofür sie stehen oder wogegen sie sind. Aber meistens siehst du ein Gesicht und siehst kein grimmiges Gesicht, sondern siehst irgendwo ein freundliches Gesicht. Ist doch ganz klar. Weil sie wollen, dass du sie wählst. Das Volk hat ein trotziges Gesicht. Es weiß also, Gott da oben und wir hier unten. Soll er doch da oben bleiben, ist uns egal. Irgendwie trotzig. Und wenn das Gesicht trotzig ist, dann ist natürlich auch das Innere trotzig. Und das ist eines dieser wesentlichen Punkte, die für Gott wichtig sind. Er nennt das immer das Herz des Menschen. Er sagt, das Volk hat ein hartes Herz. Und ein hartes Herz geht ziemlich nah dahin, dass man sagt, es ist ein versteinertes oder ein kaltes Herz. Und wenn es kalt ist und versteinert, dann ist es dem Tod nah. Gott hat Erwartungen an sein Bundesvolk. Gott ist es nicht gleichgültig, dass sein Volk von ihm entfremdet ist. Gott nimmt die Ablehnung nicht einfach hin. Er kümmert sich noch einmal um sie. Und was möchte er? Er sieht, dass dieses Volk entfremdet ist. Aber es ist nicht bei Gott vergessen. Gott kennt es immer noch. Und er wünscht sich treue Kinder anstelle abtrünniger Söhne. Er erwartet Anlehnung an Gott anstelle Auflehnung gegen Gott. Und ein Dranbleiben anstelle einem wiederholten Abfallen von Gott. Und dort, wo man dranbleibt an Gott in der Nähe, da ist es doch ganz klar, dass auch die Wesenszüge sich in den Gesichtszügen widerspiegeln. Es gibt freundliche Gesichtszüge statt eines trotzigen Gesichtes. Und ihr ahnt von dem letzten Vorwurfspunkt, es gibt ein weiches Herz anstelle eines harten Herzes. Das hat Gott vorgehabt. Und damit das noch einmal gelingen kann, sendet er den Hesekiel. Und damit ihm der Schaden so bewusst ist und war, hat er diese Rolle essen müssen, was er das mit herumträgt, hat diese Erfahrungen und Visionen erleben müssen, um von Gott ausgerichtet zu sein, zu diesem Volk hin, um noch einmal um ihm das Volk zu werben, dass es treu wird, dass es sich an Gott anlehnt, dass es dranbleibt, freundlich und ein weiches Herz. Und wenn wir 2500 Jahre später diesen Text lesen und auf uns wirken lassen, dann kann ich dich nur bitten, dass du es auch für dich persönlich nimmst und dich hinterfragst, wo stehst du? Und wo stehst du in deiner Beziehung mit Gott? Wo stehst du, wenn du an andere Menschen denkst, die sich eben auch von Gott entfremdet haben? Wo bist du manchmal in deinem Leben von Gott entfremdet? Sei dir gewiss, weder du noch die anderen, die einen Schritt zu Gott gemacht haben und ihm Glauben und Vertrauen schenken, sind ihm unbekannt oder gleichgültig oder vergessen. Gott steht noch da. Und Gott sendet und wartet, dass Menschen zu ihm umkehren. Gott nimmt das nicht einfach hin, sondern bleibt in seiner Heiligkeit bestehen und hat doch einen großen Wunsch und ein großes Zeichen, wie es kommen kann, dass Menschen zu ihm zurückfinden. Das ist die Frage für dich in dein Leben, die Frage für mich in mein Leben. Wie viel an Anlehnung an Gott, wie viel an Vertrauen, an wie viel an Einordnung ist da? Gott ist der heilige und mächtige Gott. Und Gott ist der Vater. Und es ist gut, sich an ihn anzulehnen, also in einer persönlichen, vertrauensvollen Beziehung zu sein und diese Beziehung zu pflegen, anstelle sich aufzulehnen, anstelle zu gucken, was ist im Mainstream des Glaubenslebens, dass man Gott vergessen kann, dass er vielleicht noch Weihnachten nötig ist. Wenn wir in die Kirche gehen und irgendwelche emotionalen Gefühle haben wollen, nein, Gott will jeden Tag nah sein und wünscht, dass du dich so auch nah zu ihm begibst und an ihn anlehnst. Und da, wo irgendetwas Hartes und Schweres und Bitteres im Herz gekommen ist, und dieses Volk hat sehr viel Bitteres gehabt, und in der Zeit, als Hesekiel diese Worte hörte, erst recht, ist es Gottes Anliegen, dass das harte Herz weich wird. Und Gottes Wunder, dass er dort in der Fremde, in der Deportation zu dem Volk spricht. Sie hätten ja gedacht, Gott spricht im Heiligtum, im Tempel, in Jerusalem, aber sie waren in der babylonischen Gefangenschaft, ziemlich weit weg. Für Gott ist das kein Problem. Gott kann im Tempel erscheinen, das hat er gemacht. Gott kann auch im Ausland erscheinen. Das hätte das Bundesvolk wissen können, weil sie die Herausführung aus Ägypten ja gehört hatten und erlebt hatten, wie Gott Mose und das Volk herausführte und Wunder tat. Und Gott wirkt die Wunder auch in Babylon. Gott wirkt die Wunder überall. Er wirkt sie auch hier an Bad Rappenau. Du musst nicht an irgendeinem besonderen heiligen Ort sein. Er kann dir genauso zu Hause bei dir oder wo du unterwegs bist begegnen, selbst an einem Flusslauf in der Öffentlichkeit. Du brauchst noch nicht mal ein sakrales Gebäude. Aber es kann auch in der stillen Kammer sein. Gott hält an den Menschen fest und vergisst sie nicht. Gott vergisst die Menschen um dich herum nicht und Gott vergisst auch dich nicht. Und auch wenn du irgendwo in irgendeinem Punkt von Gott entfremdet bist, du bist Gott nicht unbekannt und von Gott nicht vergessen oder abgeschrieben. Gott sehnt sich weiterhin zu dir, Gott sehnt sich weiterhin nach deinen Nachbarn, nach deinen Schulkameraden, Arbeitskollegen, Familienangehörigen, die eine Distanz zu Gott aufgebaut haben, so wie das hier in dem Bundesvolk war. Gott kommt und spricht neu. Gott spricht in diesem Gottesdienst, Gott spricht in deiner Stille, in deiner persönlichen Begegnung oder überraschend mit irgendetwas, wo er dir Bekanntes in Erinnerung ruft oder etwas Neues gibt. Hesekiel musste sich auf das Neue einlassen. Ich weiß nicht, ob Gott dir auch irgendeine neue Offenbarung und Mitteilung gibt. Schau, dass dein Herz weich wird. Und ein weiches Herz ist ein anschmiegsames Herz, ist ein Herz, was den Einklang mit Gott sucht, damit Gott seine Wirklichkeit in deinem Leben umsetzen kann. Denn alles, was von Gott kommt, ist Heil und ist Gutes. Es ist ein Anknüpfen, wie hier bei dem Volk Israel, an den alten Bund, an den Bund, den er durch Jesus dir angeboten hat. Und damit kommen wir am Schluss der Predigt, wie im Eingang, zu diesem Wochenspruch, der für uns als eine Mahnung, als eine Aufforderung stehen bleibt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Eine andere Übersetzung sagt, verstockt eure Herzen nicht. Es kommt darauf an, wie man gerade dieses Wort übersetzt ist, aber verhärtet, das zeigt nochmal etwas wie, macht euch nicht kalt. Gott wird vielfältig zu euch reden. Das mag durch diese Predigt gewesen sein, es mag in deinem Alltag sein, durch ein gutes Buch, einen anderen Impuls eines Menschen. Mach dein Herz nicht hart, sondern mach es weich und offen, damit Treue und Anlehnung, ein Dranbleiben, ein freundliches Wesen dich bestimmt und du so in den Bund mit Gott gehst und mit ihm beständig weitergehen kannst, dass er seinen Frieden und seinen Segen dir schenkt und durch dich in diese Welt, die es dringend nötig hat. Darum ist das die Aufforderung zu Beginn dieses Prophetenbuches, darauf zu achten und ausgerüstet zu werden, hier auch für den Hesekiel, dass er eben nicht nur weiß, was der Mangel des Volkes ist, sondern glaubt, dass es einen Weg zurück gibt zu Gott und dass er dazu gesandt ist. Ich weiß nicht, ob Gott einen von euch dazu sendet, anderen zu helfen, zurückzufinden zu Gott. Das mag so sein, ich möchte dafür beten gleich. Oder ob es bei dir in deinem Leben auch so schon ein Anspruch ist, zurückzufinden oder dran zu bleiben zu Gott. Es ist wichtig, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir dranbleiben, dass wir dieses Bild des Anlehnens mitnehmen. Anlehnen statt auflehnen. Auflehnen hat immer etwas mit Distanz zu tun, anlehnen mit Nähe. Und es ist nicht nur kurz und schnell geht's weiter, sondern einfach an dranbleiben. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du hast uns mit diesem Bericht vom Hesekiel etwas sehr Spezielles gegeben. Und du zeigst, dass du deinem Volk, das entfremdet war, nachgegangen bist. Dass du es trotzdem nicht vergessen hast und dass du treu zu deinem Bund, zu deinem Wort stehst. Vater, du weißt, wo wir persönlich stehen, die hier im Gottesdienst sind. Du weißt, wo unsere Lieben, unsere Freunde, unsere Nachbarn stehen, ob sie dir entfremdet sind oder nicht. Ich bitte dich, dass du jedem die Tür und die Möglichkeit öffnest, zurückzukommen zu dir, sich an dir anzulehnen, ein weiches Herz zu haben, auf dich zu achten und mit dem Guten angefüllt zu werden, was von dir kommt. Dass Gutes in dem Leben zu einer Quelle wird, zum Segen für andere um uns herum und dass wir von dir und aus dieser Beziehung heraus leben. Danke, dass du gut bist und danke, dass du uns beteiligst. Danke, dass du nicht über uns verfügst, sondern dass du uns eine freie Wahl stellst. Lass uns diese Wahl nehmen, dich annehmen, dir glauben und vertrauen und mit dir weitergehen. Amen.